Servus Leute, wir melden uns zurück mit einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts und zwar haben wir uns dazu entschieden, neben den wöchentlichen Race Reviews auch noch Podcasts zu machen, die ein bisschen kleiner sind, zu bestimmten Themen, eben aktuelle Themen, die vielleicht aufkommen in der Formel 1, die vielleicht keinen Platz finden in den Race Reviews. Mit wir meine ich natürlich wieder uns vier, also Dennis, Flo, Daniel und ich, Kevin. Genau, und die Themen unserer heutigen Folge sind zum einen Albon und Red Bull. Die Frage, ist er noch gut genug für Red Bull oder wer wäre ein möglicher Ersatz für ihn? Hat er Chancen auf ein festes Cockpit nächste Saison? Man weiß ja auch da schon, dass er dass ein thailändischer Inhaber dabei ist mit 51% Anteil an Red Bull. Also da kann man auf jeden Fall drüber quatschen. Und zum Zweiten natürlich die Riesenüberraschung des Rennwochenendes in England gewesen oder des großen Preis von Großbritannien. Der Ersatz von Perez, und zwar Nico Hülkenberg. Natürlich eine unfassbar große Überraschung. Ich glaube, da hatte niemand den wirklich jetzt auf dem Schirm. Und da natürlich auch die Frage, wie hat er denn performt? Er ist ja leider das Rennen nicht mitgefahren. Trotzdem kann man sich die Frage stellen, wie wäre er im Rennen gewesen? Und vielleicht ist er nächste Woche immer noch beim zweiten Rennen wieder dabei, je nachdem, wie lange Perez in Quarantäne bleibt. Und da kann man natürlich dann auch mal eine Aussicht geben, wie das ausgeht, ob er da vielleicht dann fahren kann. Genau, und dann würde ich direkt mal zurückspringen zu unserem ersten Thema, eben Albon und Red Bull. Würde einfach mal Dennis fragen. Dennis, wie siehst du denn im Moment die Lage zwischen dem Fahrer und dem Team?
Also Albon wird von Red Bull, muss ich sagen, ja, relativ unterstützt. Wird immer öffentlich gesagt, ja, man schenkt ihm das Vertrauen und so weiter. Ich muss aber sagen, Albon zeigt zu wenig sein Potenzial, was er hat, beziehungsweise ruft auch zu wenig das Potenzial ab, was eben der Red Bull eigentlich hat und wo er eigentlich schneller fahren müsste, beziehungsweise auch könnte. Je nachdem, wie es halt aktuell ist mit seinem Selbstbewusstsein, weil er ist auch oft gecrashed schon, auch letzte Saison. Allerdings hilft das eben nicht für sein Selbstbewusstsein im Auto. Von daher gibt es da natürlich gute Alternativen. Aber wie du schon gesagt hast, Albon hat da auch einen guten Standpunkt, weil er ja einfach, ich glaube, der ist ja, seine Eltern, Teil einer ist, kommt aus Thailand und die haben einen thailändischen Inhaber. Red Bull mit 51%, wie du gesagt hast. Von daher ist der Sitz irgendwie auch ein bisschen, sag mal, mehr geschützt als zum Beispiel Gasly in der letzten Saison, weil man einfach den Mitbesitzer quasi ein bisschen glücklicher machen möchte.
Ja, also ich muss sagen, ich stimme Dennis im großen Teil zu. Denke auch, dass Albon momentan nicht das Potenzial abruft, was er haben könnte und was vor allem Red Bull von ihm erwartet. Und zudem, dass Red Bull den Albon schon ziemlich unterstützt. Da muss ich jetzt leider sagen, sehe ich vielleicht noch nicht ganz so. Es sieht nach außen hin so aus, aber wer sich an die zweite Folge von Drive to Survive zurückerinnert, da war auch immer in den Medien, oder hat der Horner auch immer gesagt, ja, wir unterstützen Gasly, er ist ein guter Fahrer, er muss einfach nur zurechtkommen. Und dann hinter den Kulissen in so Einzelinterviews dann so, ja, das geht eigentlich nicht, also eigentlich das, was er macht, ist schlecht, seine Performance ist schlecht, ja. Deswegen muss man vielleicht mal abwarten, deswegen auch mit dem 51-prozentigen Anteil eines, ich weiß nicht, thailändischen Unternehmens oder Geschäftsmannes, ja. Aber ich denke auch, das spielt letztendlich bei Red Bull keine Rolle, weil sie wollen WM-Titel gewinnen. Sie wollen wieder dahin, wo sie mit Vettel mal waren. Und ich denke, ja, der Sitz könnte dadurch geschützter sein, aber wenn die sagen, der Albon hat hier keine Zukunft mehr, dann ist der auch weg. Und ich denke mal, als Ersatz für einen Albon, der vielleicht gehen könnte, als möglicher Ersatz, sehe ich keinen der zwei Alpha Tauri-Jungs, weil beide da eigentlich bei Red Bull kläglich versagt sind und jetzt bei Alpha Tauri ehemals Toro Rosso wieder aufgeblüht sind. Also ich sehe da wirklich dann entweder einen komplett neuen Fahrer oder eben vielleicht hoffentlich auch Vettel.
Ja, also Vettel halte ich für eher unwahrscheinlich, aber ich glaube, ein Gasly oder ein Kwiat werden auch erstmal keine zweite Chance im Red Bull bekommen. Weil ich denke, von der Pace her sind die drei Leute auf jeden Fall auf einem Niveau. Also von den Qualifying-Abständen her war Gasly und Albon eigentlich zu Verstappen immer relativ gleich. Nur bei Albon sehe ich halt dann die Stärke dann eher im Rennen als bei Gasly, weil der Gasly kam halt nie an irgendjemandem vorbei. So. Der Albon kann wenigstens überholen dann im Rennen, was er dann halt bei seinem Qualifying halt dann wieder vorher nicht so gut gemacht hat, aber da gleicht dann halt wieder aus und das habe ich halt bei Gasly gar nicht gesehen. Der ist dann hinten gestartet und ist hinten geblieben, weil er einfach nicht vorbeigekommen ist. Und mangels Alternativen denke ich halt, dass der erstmal auf jeden Fall die Saison komplett da bleiben wird. Wobei die ja auch den Renningenieur gewechselt haben. Und ich meine, ich glaube, der Christian Danner hat es gemeint, das ist eigentlich immer so der Warnschuss für einen Fahrer, wenn dein Renningenieur getauscht wird, so als letzte Verwarnung. Deswegen ja. Also, ich würde es Albon gönnen, wenn er jetzt noch weiterhin die Chance dafür kriegt, sich zu beweisen, weil es auch ein sympathischer Typ ist. Aber wenn er weiter so rumgurkt im Vergleich zu Verstappen, dann sehe ich für die nächste Zeit erstmal schwarz, dann also übernächste Saison hinaus.
Ja, also ich schließe mich dir an, Flo, aber du sagst es ja auch immer im Vergleich zum Verstappen. Und ich kann im Moment den Red Bull halt schwer einschätzen, auch aufgrund der wenigen Rennen, die wir jetzt hatten und der Charakteristik der Strecken. Ich weiß nicht, ob das Auto wirklich so schlecht zu fahren ist und Verstappen einfach nur, also wir wissen alle, dass er unfassbar guter Fahrer ist, aber ob er dieses Jahr halt wirklich mal wieder richtig einen raushaut und zeigt, dass mit einem schlechten Auto und seinem Talent trotzdem was Gutes möglich ist. Oder ob Albon einfach schlecht ist, weil du sagst es selbst, die anderen zwei, die in dem Junior-Team oder im Schwesterteam sitzen, nämlich Gasly und Kvyat, die waren beide schon beim Team und die haben beide auch, na gut, also Kvyat damals mit Ricardo auch, aber die haben beide auch immer so den zweiten Mann gespielt im Team, von der Teamrolle her. Und wenn man jetzt sich jetzt die drei Optionen anschaut, die jetzt am nächsten liegen für Red Bull, eben Albon behalten, Kvyat oder Gasly hochziehen, dann muss ich sagen, die beste Option ist weiterhin Albon, weil er einfach auch in der letzten Saison über die zweite Saisonhälfte hinweg eigentlich solide performt hat, aber natürlich immer noch 3 bis 5 Zehntel hinter Verstappen hängt. Wo man halt wirklich sagen muss, Verstappen ist er wirklich, also es kann ja auch so sein, dass es halt wirklich einfach nochmal Verstappens Dominanz steigert, in dem Sinne, dass Albon eigentlich ein normaler Fahrer ist, sag ich mal, auf der Pace fährt, die in Ordnung ist und Verstappen einfach nur krank gut ist. Ja, ist schwierig zu beurteilen, finde ich im Moment.
Ich würde gerne nochmal mich zu meiner möglichen Ersatz äußern, weil ich glaube, das habe ich gar nicht erwähnt gehabt. Ich sehe das ungefähr wie Kevin. Ich würde von AlphaTauri keine Fahrer hochholen. Auch weil ich habe irgendwie so das Gefühl, dass die AlphaTauri nicht mehr so als Junior-Team sehen wollen, wo nur so zwei Ausbildungsfahrer quasi ihr Cockpit gesetzt haben, sondern die haben letztes Jahr auch gemerkt, okay, die können mit AlphaTauri, also letztes Jahr noch Toro Rosso, wirklich auch in gute Punkte mitfahren, um in der Konstrukteur-WM halt weit vorne zu fahren und es halt wirklich als eigenständiges Team etablieren wollen. Und dann, klar, wird da wahrscheinlich öfters mal ein Red Bull Junior da reinkommen, weil das einzige Cockpit ist, was zur Verfügung steht. Allerdings glaube ich, dass sie mit Gasly und Kvyat da eine gute Fahrerpaarung haben fürs Mittelfeld und die auch, wenn da jetzt kein Junior, ich weiß, ich habe es nicht auf dem Schirm, ich glaube, in der Formel 2 ist jetzt kein Junior, der so alles überfliegt von Red Bull aktuell, dass die da erstmal bleiben und eben, naja, AlphaTauri helfen, ein gutes Mittelfeldteam zu werden. Da gibt es ja auch noch das Thema, ob, wenn Racing Point da durchgewunken wird, ob nächstes Jahr Red Bull dann auch mit AlphaTauri sie handhabt, dass AlphaTauri quasi den Red Bull komplett kopiert und dadurch eben sich noch mehr im Mittelfeld etablieren kann. Aber ja, also ich sehe da aktuell halt auch keinen guten Ersatz und ich traue Red Bull eben nicht zu, dass sie von außen sich einen einkaufen, wie zum Beispiel ein Vettel oder auch ein Perez, der eventuell auf dem Markt sein könnte. Das glaube ich macht Red Bull einfach nicht, das ist nicht die Art. Die haben volle Karten auf Verstappen gesetzt, wie damals auf Vettel, obwohl Vettel mit Webber einen deutlich stärkeren Teamkonkurrenten eigentlich hatte und auch einen, wie sag ich mal, einen Respektverdienten, wie heißt das? Helft mir mal, Jungs.
Respektierten.
Respektierten, danke. Einen respektierten Fahrer aus der Formel 1 hatten als Teampartner. Nicht so wie jetzt, wo halt Verstappen immer Junioren bekommen hat, außer halt Ricciardo. Und Ricciardo hat halt Verstappen quasi bändigen können, aber ist auch der einzige in den letzten Jahren gewesen
als ja, Teampartner. Ganz kurz zu Webber, du hast Webber angesprochen und da Florian hat ja vorhin den Wechsel von dem Race Engineer erzählt. Also der Race Engineer, der jetzt im Moment für Albon da ist, der Race Engineer von Albon war der frühere Race Engineer von Mark Webber. So rum.
Ah, krass.
Ja. Ja.
Okay.
Ich wollte nochmal drauf eingehen. Also, das hast du jetzt auch gerade schon relativ vorweggenommen. Also wirklich der einzige Fahrer, der im Prinzip auf einer Augenhöhe mit Verstappen war halt einfach echt Danny Ricciardo. So, die anderen können sich einfach nicht mit ihm messen. Ja, deswegen denke ich halt, dass das echt noch seine Zeit bekommen wird, die er sich auch verdient hat, finde ich. Auch wenn die Ergebnisse jetzt nicht so gut waren, aber halt mangels Alternativen bleibt Red Bull wohl nichts anderes übrig, weil ich denke, erstens wird Vettel sich das nicht antun, neben Verstappen zu fahren und ja, andersrum glaube ich auch eher weniger, dass Red Bull da so groß Lust hat, da so zwei Nummer 1 Fahrer zu haben, wie damals Ricciardo und Verstappen eben. Da hatten die auch schon mal diese ganzen Kollisionsgeschichten in Baku etc. Ja, deswegen sehe ich das auch eher unwahrscheinlich.
Ja, also ein anderer, der vielleicht dieses Wochenende versucht hat, wieder so ein aktuelles Bewerbungsschreiben rauszugeben an vielleicht Red Bull, wer weiß es, war Nico Hülkenberg, würde ich mal sagen. Total überraschender Einsatz von oder Ersatz für Checo Perez, der ja positiv auf Corona getestet wurde. Ist dann also Donnerstag nachmittags, hat er den Call bekommen, ist dann losgeflogen. Wir können ja gleich noch über den Tagesrhythmus eingehen, aber auf jeden Fall ein unfassbar schneller Ersatz und vor allem auch spontaner Ersatz. Und ich bin ganz ehrlich, also Max Verstappen und Nico Hülkenberg, die mögen sich ja eigentlich ganz gern. Hülkenberg spricht fließend Holländisch und das wäre eigentlich eine witzige Fahrerpaarung, wobei dann hätte man auch wieder zwei Fahrer in einem Team, die sich wahrscheinlich echt nichts schenken würden auf der Strecke, aber reden wir erstmal weiter über Nico Hülkenberg und sein Mini-Comeback, nenne ich es mal.
Ja, also an der Stelle erstmal mal, es geht ein bisschen unter. Und zwar wurde Perez ja auf Corona positiv getestet, von daher gute Besserung in die Richtung. Hoffentlich übersteht er den Krankheitsverlauf da recht unbeschadet. Das wurde mir persönlich auch leider im Fernsehen nicht so deutlich gesagt, sondern nur so, yay, Hülkenberg ist zurück, alles positiv, juhu. Klar, es ist natürlich eine super Nachricht für Hülkenberg. Er sieht aber auch, was für ein Standing der in der Formel 1 hat. Und wenn du als Fahrer einfach nach 7 Monaten zurückkommen kannst und jeder freut sich darüber und überall gibt's gute News über dich und jeder sagt ja Respekt und jeder ist zweifelt nicht mehr jemand daran, dass er es nicht schaffen könnte. Ich habe keinen gehört, der gesagt hat, ja, der wird wahrscheinlich zu langsam sein, sondern es hieß immer nur, kann er den Stroll schlagen direkt und der ist nicht mehr gefahren. Du darfst nicht vergessen, der hat keinen Simulator-Test davor gemacht, der wusste nichts. Kevin, du hast ja gesagt, wir wollten auf den Tagesablauf eingehen. Der hat morgens eine Stunde den Simulator, glaube ich, gefahren. Und danach ist er direkt FP1 gefahren, also das freie Training.
Ja, und davor war bis um 2 Uhr nachts in der
Exakt.
Und hat den Carbon-Sitz irgendwie angepasst. Und,
das ist krass.
Ja, also unfassbar vorstellbar eigentlich.
Und da wird dann ihm trotzdem noch direkt gesagt, ja, kann der Stroll schlagen? Und das muss man sich mal vor Augen führen. Der hat null Erfahrung mit dem Auto gehabt und trotzdem kommen halt die Fragen auf, wie schnell er sein kann, ob ein Podium drin ist und so weiter. Also wie gesagt, das zeigt einfach, was für ein Standing an Nico Hülkenberg in der Formel 1 hat und bestätigt auch nochmal, dass er recht hatte damit, dass er nächstes Jahr Chancen auf ein Comeback hätte. Mal gucken, wo das stattfinden wird. Vielleicht mit Haas hat er auch schon geliebäugelt gehabt. Da ist ein Grosjean ja, der wahrscheinlich wegwechselt. Aber vielleicht auch Red Bull, man weiß es ja nicht.
Ja, du bist ja gerade auf das Standing von Nico Hülkenberg eingegangen und ich muss sagen, da hast du vollkommen recht, das ist schon immens, zumal er ja gar nicht in der Formel 1 verblieben ist, sozusagen mit seinem Ausstieg. Er war jetzt nicht irgendwie unter Vertrag als Testfahrer bei einem anderen Team, sondern hatte sich ja für die GT Masters schon eingeschrieben und war da ja eigentlich auch auf dem Weg hin zum Lausitzring, soweit ich mich recht entsinne, und ist dann mit dem Flieger eben wieder zurückgeflogen nach London. Aber es standen ja auch andere Fahrer eigentlich ziemlich nah in der Pipeline zum Ersatz, vor allem Esteban Gutierrez, kennen ja einige noch wahrscheinlich, und der ist ja Testfahrer, Simulatorfahrer für Mercedes F1, also das Mercedes-Team, und macht da, dreht da seine Runden und scheinen sehr zufrieden zu sein mit Esteban Gutierrez, hat eine sehr hohe Stellung in dem Mercedes-Team. Er fährt unfassbar gute Simulatorzeiten. Ich hatte da mal so ein Video geschaut, die waren alle sehr begeistert von ihm. Tatsächlich hätte ich auch nicht gedacht. Und den hätte man eigentlich so als nächsten rangezogen, eben weil Mercedes Motor und dann Esteban Gutierrez, der halt Simulatorstunden hat ohne Ende, zumindest in dem diesjährigen Mercedes, aber auch schon im letztjährigen. Also hätte er sich einfach kurz den Schalter umklicken können, so ein Jahr zurück. Ah, wie war der Mercedes da im Simulator? Und dann hätte er loslegen können. Aber ja, man hat sich für Nico Hülkenberg entschieden. Finde ich echt eine krasse Nummer. Und wenn man überlegt, es gibt ja noch so andere Sachen, die man als Außenstehender gar nicht mitbekommt. Ich meine, Nico Hülkenberg ist einer der größten Fahrer in der Formel 1 und dann muss man da irgendwie auch in das Chassis von dem Racing Point passen. Und es gab ja da früher auch schon bei Teamwechsel gemunkelt, dass Nico Hülkenberg bei manchen Teams gar nicht, sag ich mal, als erste Wahl in Betracht gezogen wird, eben weil er teilweise gar nicht in das Auto reinpasst, weil manche Fahrzeuge eben schon relativ kurz sind. Und dass das halt alles auch so passt, finde ich krass. Und auch der Fakt, dass er einfach nicht mit seinen eigenen Schuhen fahren durfte oder gefahren ist, den von Stroll. Das müsst ihr euch mal vorstellen.
Der hat ja nichts von sich selbst gehabt. Der sitzt zwar von Stroll, also das ist nochmal viel
krasser. Der Anzug auch.
Ja, der Anzug, gut, wenn er ein bisschen zu klein ist, dann zwickt's hier und da, aber die Schuhe, wenn die nicht genau passen,
ja,
also zieht man dann Schuhe nur mal größer an oder nur mal kleiner, noch viel schlimmer, dann drückt's die ganze Zeit. Und bei den hohen Geschwindigkeiten, da muss ja wirklich alles passen. Ich meine, die anderen beschweren sich über Pedalfehlstellungen von 2-3 Grad oder sowas. Und er fährt einfach mit einem komplett anderen Schuh. Ich meine, vielleicht haben die ja eine Schuhgröße, die gleich ist, aber selbst dann sind die Dinger ja maßgeschneidert. Also, das muss echt krass sein, ja.
Ja. Also, ich finde, das war endlich mal wieder ein tolles Wochenende. Ganz einfach aus dem Grund, weil wir zwei deutsche Fahrer wieder im Feld hatten, so wie letztes Jahr. Das war wieder sehr schön zu sehen. Ein Hülkenberg und ein Vettel fahren Formel 1. Leider nicht im Rennen. Ist leider nur der Vettel gefahren. Was ich schade finde, weil ich denke mal, der Hülkenberg hätte bestimmt auch gezeigt, dass er trotz eben schon drei Rennen sind jetzt gefahren worden, schon drei, gell? Drei schon gefahrenen Rennenpause, trotzdem immer noch genug Pace hat, um mitzuhalten. Und dann den Umständen, wie Kevin angesprochen hat, zu kleine Schuhe, sitzt der überall drückt, vor allem an der Pobacke. Ja. Und dann noch Schuhe, die halt nicht passen. Das sind schon Herausforderungen, die du meistern musst, ja. Aber ich denke mal, dass er auch schon so gepolt ist, hey, ich kann fahren, dann ist mir jetzt egal, wenn die Schuhe halt da drücken und der Anzug zu klein ist oder zu groß und der Sitz irgendwo drückt, weil ich denke mal, der hat schon wieder Bock gehabt, da jetzt im Formel 1 Auto zu sitzen und zu fahren. Und ich finde es schade, dass er nicht gefahren ist im Rennen, ja, weil eigentlich war er in den Trainings und in der Quali ja eigentlich ganz gut unterwegs. Klar muss er sich erstmal reinfinden, keine Übung im Simulator, das Auto komplett anders. Aber ich denke mal, wenn wir ihn nächste Woche nochmal sehen, falls der Perez weiterhin aussetzen muss wegen Corona-Quarantäne, denke ich, wird er besser performen und dann hoffentlich auch ein Auto haben, was eben am Sonntag dann anspringt.
Ja, ich denke, wenn er nächste Woche nochmal fahren darf und das Perez eben immer noch keinen negativen Test hat, für ihn positiven, aber dann wird er vielleicht auch im Quali vielleicht mal Richtung Q3 schielen können, weil er war ja gar nicht so weit davon entfernt. Das waren ja, glaube ich, nur 0,065 Sekunden auf Platz 10 entfernt. Ich denke, da hat er dann ganz gute Chancen, wenn er dann nochmal jetzt ein zweites Wochenende fahren kann, vor allem dann nochmal drei Trainings hat, dann nochmal Q1 und Q2. Dann wird da, denke ich, schon mehr drin sein für ihn und dann vielleicht auch den Stroll schlagen können, da wo er jetzt so 2-3 Zehntel, vielleicht 4 Zehntel entfernt war auch, während den Trainings, während des Qualifyings. Da bin ich relativ optimistisch, dass er es dann schaffen könnte. Also Q3 wird dann auf jeden Fall drin sein, sage ich, für Hülki. Ja.
Ja, also vielleicht hat Stroll auch im Qualifying oder alle anderen im Qualifying wussten einfach, wo der Knopf ist für den Party-Mode, weil Nico Hülkenberg musste ja auch knapp 50 Seiten, so wurde es zumindest auf RTL von Kai Ebel weitergegeben, knapp 50 Seiten auswendig lernen oder sich versuchen auswendig zu lernen von den ganzen Schaltern und Knöpfen am Lenkrad. Also das muss man sich auch mal geben. Du hast weniger als 24 Stunden Zeit, sitzt in einem Rennwagen und ja, wir haben ja schon vieles angesprochen, aber halt auch dieser Fakt, dass du die ganzen Knöpfe und die ganzen Schalter, also da versteht man ja schon als Außenstehender gar nichts, wenn man irgendwas auf dem Funk hört mit Multi-Switch-7, Mode-5 oder sowas. Und das dann auch noch umzusetzen während dem Rennen. Ich meine, Leute, die schon mal F1 online gefahren sind oder F1 im Simulator, das Spiel meine ich hiermit, die wissen das ganz genau. ERS nebenbei noch umstellen ist schon schwierig, wenn man das schon tausendmal gemacht hat. Und er sitzt da zum ersten Mal im Qualifying und soll dann wahrscheinlich an den Rotary-Switches irgendwas umstellen. Also, das ist schon krass, ja.
Ja, vor allem das Lenkrad ist ja eigentlich auf einen Rennfahrer selbst angepasst. Ich weiß nicht, ob es daran lag, weil der ist ja wahrscheinlich mit Perez sein Lenkrad gefahren. Der ist ja bei den ersten freien Trainings hat er seine linke Hand sehr merkwürdig gehalten, fand ich beim Schalten. Und ich denke mal auch, dass dann halt die Kupplung und die Schaltwippen halt einfach auch für Perez seine Hände, wie er es halt möchte, angepasst sind. Und es ist halt auch nochmal schwieriger, weil du fährst auch mit dem Lenkrad, wo halt die Knöpfe an sich halt nicht da sind, wo du sie gerne haben möchtest, eventuell. Und du musst halt trotzdem damit dann volle Leistung geben. Von daher ist es auch nochmal sehr, sehr viel schwieriger gewesen. Von daher, die Performance von Hülkenberg kann man sehr gut, wenn man das würdigen, sage ich jetzt mal.
Ja, also ich sage jetzt mal, das waren ja nicht nur Faktoren, jetzt irgendwie, der hat ein Lenkrad von Perez gehabt, einen Anzug von Stroll, sondern es waren ja auch die generell Gegebenheiten von Formel-1-Fahrzeugen. So, der musste 5G in den S's aushalten, ohne irgendwie Training gehabt zu haben. Vor allem, die haben auch gesagt, die Physiotherapeuten oder sein Physiotherapeut hat gemeint, ja, das kannst du gar nicht trainieren für die Kräfte, die du im Auto, im Formel-1-Auto hast. So, das ist unmöglich. Und Hülkenberg ist halt 8 Monate nicht gefahren und ist dann direkt diesen Kräften wieder ausgesetzt. Und ich meine, die haben ja FP2, haben die mit so Noppen probiert, dass er halt nicht so weit nach links und rechts kommt, als sein Kopf. Aber es hat ihm dann doch nicht ganz so gut gefallen. Und es war dann auch noch eine ziemlich schwere Strecke für den Einstieg. Plus die Temperaturen, die auch noch da waren. Also da muss man schon ordentlich was drauf haben, um auf dem Tempo gefahren zu sein, was Hülkenberg dann gemacht hat. Aber ich hatte noch eine kleine Frage. Und zwar, was hattet ihr denn gedacht? Oder ich meine, Kevin hat ja Hülkenberg auf P3 getippt vom Quali. Aber was hättet ihr denn gedacht? Was wären so seine realistischen Ziele gewesen oder seine realistische Endposition im Rennen?
Also ich habe überlegt, ob ich bei Tipico vorher den Hülkenberg tippe. Ich hätte gesagt 7. Platz 7 bei mir.
Also einen klassischen Hülkenberg sagst du mit Platz 7.
Genau.
Ich weiß nicht, also ich dachte eigentlich, dass Racing Point stärker wäre. Deswegen hätte ich vor dem Rennwochenende gesagt, auch optimistisch irgendwie so P6, P5 irgendwie so. Allerdings jetzt nach den Qualifying, ich glaube, alles in den ersten 10 wäre für ihn positiv gewesen, wäre gut gewesen. Ich hätte ihn eher so auf 8, 9 irgendwie gesehen, weil die McLaren und die Renaults hätte er, glaube ich, nicht schlagen können. Aber so einen schwächelnden Ferrari von Vettel so ein Ferrari kann man mal aufschnappen im Racing Point, muss man mal sagen, diese Saison. Und den Gasly hätte er auch geschluckt. Aber ansonsten weiter nach vorne hätte ich ihn jetzt nicht unbedingt gesehen. Vor allem, weil er halt erst vom 13. Platz gestartet ist. Also deswegen so P8 vielleicht, hätte ich gesagt.
Ja, ich hätte ihn auch da in der Umgebung gesehen. Ich meine, Stroll ist jetzt auf 9 ins Ziel gekommen. Ich weiß nicht, ob ich ihn da vorgesehen hätte. Wobei ich
Stimmt.
glaube, die Erfahrung von Hülkenberg hätte vielleicht dazu geführt, dass er besser mit den Reifen umgehen kann als der Lancy. Deswegen vielleicht sogar, also so auf 8 hätte ich wahrscheinlich auch geschätzt, vor Stroll dann.
Ja, oder er hat die Reifen halt nicht so gut hinbekommen, weil er lange nicht mehr gefahren ist und dann
Das kann
halt
auch sein,
mehr
ja.
Gas geben musste, um überhaupt die Pace zu haben.
Aber das ist Hülkenberg, der schafft das, Dennis.
Das ist Hülkenberg. Der wäre eigentlich, der hätte eigentlich Paul geholt. War aber
ja,
nur ein Glück.
Safe. Auto war nur kaputt. Schon ja, da.
Schon da, deswegen. Der hat ja keinen Partymodus mehr.
Ja.
Ja, genau. Also ich, ja, es ist halt schwierig einzuschätzen. Ich habe auch gedacht, dass der Racing Point stärker gewesen wäre, die dieses Rennwochenende. Das haben wir auch schon diskutiert in dem Race Review Podcast. Eine Sache noch, die ich auch krass fand, und zwar, wie schnell das dann doch ging mit dem ganzen Medienzeugs. Also man hat ihn dann auf einmal direkt Jersey, man hatte sogar eine Kappe für ihn mit Hull drauf, also der Abkürzung HUL. Man hat dann sogar an dem Container ein riesiges Banner noch von ihm gehabt, also man konnte auch direkt ein Fotoshooting machen mit ihm in dem Anzug. Also das, ich finde schon krass den Aufwand, all das für nicht mal ein Rennen, was er gefahren ist letztendlich, traurigerweise. Aber wie gesagt, wir schauen in Zukunft mal sehen. Ich meine, man wünscht das keine, aber so ein bisschen wäre es ja schon cool, wenn Perez vielleicht gesund wird. Das natürlich gerne, ja. Aber vielleicht trotzdem aufgrund bedingter Bestimmungen noch nicht fahren darf. Und Hülkenberg kriegt nochmal die Chance, sich zu beweisen, die er eigentlich schon viel länger verdient hätte in einem guten Auto. Ja, ansonsten würde ich sagen, haben wir eigentlich alles so heute besprochen über Albon und Red Bull und dann eben auch Hülkenberg und hoffen, dass es euch gefallen hat. Wie immer folgt das auf jeden Fall auf Instagram. Da findet ihr alle relevanten Links und da sind wir auch sehr aktiv am Posten. Kommentiert gerne unter den Posts. Schreibt uns auch eure Meinung. Wir gehen da auf jeden Fall drauf ein. Und ja, wenn ihr Lust habt, dann teilt's und schaltet das nächste Mal wieder ein. Macht's gut.
Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.